Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wir fassen euch diesen Mittwoch, den 19. August, zusammen. Wir gucken, was heute los war, was wichtig gewesen ist oder noch wird. Dazu gehört heute die Präsidentschaftswahl in den USA. Die ist erst im November, aber Joe Biden ist ja jetzt auch ganz offiziell der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten. Und wir fragen uns, wenn Biden es schaffen würde, Präsident zu werden, was würde sich dann ändern an der Außenpolitik der USA? Was ist zum Beispiel mit diesem Motto America First? Politikwissenschaftler Thomas Jäger schätzt es so ein.
Trump benutzt dieses America First ja so, dass er sich zuerst um die Interessen der Vereinigten Staaten kümmert. Und das wird Joe Biden auch tun. Das haben bisher alle Präsidenten gemacht. Nur die einen eben ein bisschen klüger und die anderen ein bisschen dümmer. Und auf der Dummheitsskala ganz unten, da finden wir eben Donald Trump wieder.
Noch mehr Analyse und Hintergrund bekommt ihr dann in diesem Podcast von Thomas Jäger. Außerdem habe ich mit Seda Adal gesprochen. Die engagiert sich bei der Initiative 19. Februar Hanau. Heute ist der rassistische Anschlag von Hanau genau ein halbes Jahr her. Seda sagt, dieser Anschlag hat noch mal was bewegt, vor allem bei jüngeren Menschen, die in Hanau leben.
Gerade bei Jugendlichen ist es so, dass sehr viele Leute sich auch zum ersten Mal geöffnet haben. Und es kamen sehr viele Geschichten hoch bei den Jugendlichen, auch in der Schule. Und sie haben gemerkt, dass irgendwie sie dann doch anders behandelt werden wie ihre Mitschüler, die keinen Migrationshintergrund haben.
Das ganze Interview mit Seda Adal im frischen Podcast vom Update. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es war eine Formsache und Applaus, ja, den hat es nur per Videokonferenz gegeben. So oder so ist es aber nun eben ganz und hochoffiziell. Joe Biden ist der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten. Viele Menschen in den USA erhoffen sich viel von ihm, von Biden. Und auch außerhalb der USA wird natürlich genau hingeguckt. Was könnte man von Biden erwarten? Und wir wollen im Update klären, was uns in Deutschland und Europa eben erwarten würde, sollte er im November zum Präsidenten gewählt werden. Und das machen wir zusammen mit Thomas Jäger, Professor für Politikwissenschaften an der Uni Köln. Herr Jäger, Trumps Devise war ja America First. Plant Biden da eigentlich einen anderen Kurs?
Also einen anderen Kurs plant er, Frau Meschkat. Aber man muss ja sehen, Trump benutzt dieses America First ja so, also dass er sich zuerst um die Interessen der Vereinigten Staaten kümmert. Und das wird Joe Biden auch tun. Das haben bisher alle Präsidenten gemacht. Nur die einen eben ein bisschen klüger und die anderen ein bisschen dümmer. Und auf der Dummheitsskala ganz unten, da finden wir eben Donald Trump wieder, weil er eine Bedingung nicht verstanden hat. Er hat gedacht, er kann das alles alleine machen. Also Präsidenten generell, die überschätzen sich ja. Die meinen, sie können die Welt bewegen und lernen dann im Amt auf einmal, wie wenig sie eigentlich bewegen können. Aber Trump hält an dieser Illusion fest. Der meint nach 4 Jahren immer noch, er schnipst und auf einmal wird die Welt eine andere und er findet in seinen Reden immer eine neue. Und das ist bei Joe Biden nicht so. Er weiß, dass er begrenzten Handlungsspielraum hat. Deswegen wird er amerikanische Interessen vertreten. Aber er hat einen wichtigen Satz gesagt. Er weiß, dass er Verbündete braucht. Und das ist genau der große Unterschied zu Donald Trump.
Trump ist ja mit internationalen Beziehungen ziemlich rigoros umgegangen. Also er ist zum Beispiel aus wichtigen Abkommen ausgetreten. Pariser Klimaabkommen, den Atomdeal mit dem Iran, um jetzt nur mal so 2 größere Beispiele zu nennen. Wie groß ist denn die Chance, dass Joe Biden als Präsident das wieder rückgängig machen wird? Und würde das überhaupt gehen?
Also mit rigoros haben Sie das so freundlich umschrieben. Der ist brutal mit umgegangen. Der hat alle Leute vor den Kopf gestoßen. Der hat gemeint, er kann mit dem Kopf durch die Wand internationaler Politik gehen. Und da holt man sich zwar eine blutige Nase, aber nicht mehr. Das, was er gemacht hat, ist amerikanischen Interessen zu schaden. Zum Beispiel nehmen wir den Austritt aus dem Klimaabkommen. Der Austritt würde sowieso erst in Effekt treten nach der Wahl. Das heißt, wenn Joe Biden gewählt wird, wird er das sofort canceln, weil die Demokraten sagen, Klimapolitik ist eine ganz wichtige Sache. Die USA blieben im Klimaabkommen. Das wird auch zum Beispiel die WHO betreffen, die Weltgesundheitsorganisation, aus der Trump raus will. Das würde einfach umgedreht werden und die Demokraten würden drin bleiben. Was anderes ist es mit dem Iran-Deal. Da kann man die Uhr nicht so einfach zurückstellen, weil da ist inzwischen ja ganz viel Porzellan zerschlagen worden. Die Iraner haben nukleares Material angereichert. Die wirtschaftliche Integration hat nicht funktioniert. Es wurden Sanktionen verkündet und umgesetzt. Also das ist ein ganz komplexer Sachverhalt, der aufgelöst werden muss. Da würden die Demokraten aber auch wahrscheinlich eher eine Politik so auf der Linie Obamas machen, den Iran wieder zurück in die internationalen Beziehungen zu holen, nicht isolieren zu wollen. Bei Russland muss man abwarten. Ganz heikler Punkt. Das Einzige, wo ich von ausgehe, dass die Politik scharf bleiben wird, ist China, weil da die Demokraten wie die Republikaner den Rivalen erkennen. Und da würde Biden sicher im Ton eine viel konziliantere Politik machen, aber in der Sache nicht viel anders.
Lassen Sie uns noch mal gucken auf die Beziehung zwischen Deutschland und den USA. Auch die haben ja mit Trump, unter Trump, einen ordentlichen Knacks bekommen. Würde sich da unter Biden wieder was ändern?
Auch das würde sich ändern, aber ganz anders, als man das möglicherweise jetzt denkt und Berlin vielleicht auch hofft, wo man ja dem Joe Biden die Daumen drückt. Nein, Joe Biden würde die Anforderungen an die Bundesrepublik Deutschland genauso beibehalten wie Donald Trump. Das war ja auch schon unter Obama so. Nehmen wir diese berühmten 2% für Verteidigungsausgaben.
Für Verteidigung, genau.
Ja, die wären bei Biden kein bisschen anders. Er würde nur anders mit umgehen, der Druck würde anders ausgeübt werden und es wäre eine ganz wichtige Bedingung anders. Unter Biden würden die USA noch nicht mal dran denken, die NATO zu verlassen. Unter Trump könnte das der Fall sein. Das mag man nicht hoffen, weil sich Europa dann ohne jede Sicherheit und ohne jede Abschreckung und Abhaltefähigkeit dasteht. Aber der Druck auf die Bundesrepublik Deutschland in den zwei wichtigen Feldern, nämlich mehr für militärische Handlungsfähigkeit zu tun und das Handelsbilanzdefizit abzubauen, der wäre unter einer demokratischen Regierung nicht anders.
Herr Jäger, danke Ihnen für Ihre Einschätzung. Politikwissenschaftler Thomas Jäger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das war deutlich. Michelle Obama hat auf dem Nominierungsparteitag der US-Demokraten gesprochen. Sie hat gesagt, Donald Trump ist der falsche Präsident für unser Land. Und das hier war ihr auch noch wichtig.
You simply cannot fake your way through this job. Being president doesn't change who you are. It reveals who you are.
Also, ich komme nochmal zurück auf die erste Aussage des Satzes. Man kann sich nicht durch diesen Job mogeln, sagt Michelle Obama. In anderen Berufen geht es allerdings schon. Menschen, die sich als Arzt ausgegeben haben, waren sie aber gar nicht und sind dann eben jahrelang damit durchgekommen. Niemand hat es gemerkt. Wie ist das denn eigentlich bei uns selbst? Also faken wir uns nicht alle ein bisschen auch durch unsere Jobs? Viele glauben das zumindest von sich selbst, hat Johannes Döbbelt aus unserem Nova-Team rausgefunden.
Gerd Postel ist der wahrscheinlich bekannteste Hochstapler Deutschlands.
Wenn Sie lange etwas heucheln, irgendwann sind Sie es.
Er hat einen Hauptschulabschluss und ist gelernter Postbote. Doch seit den 80er Jahren war er jemand anders. Er hat sich lange Zeit als Psychiater ausgegeben, stand sogar kurz vor einer Professur. Gefälschte Urkunden und Zeugnisse waren seine Eintrittskarte in die Kliniken. Doch danach kam es eher auf was anderes an, sagt Postel im Interview mit dem Deutschlandfunk.
Der Schlüssel ist, dass ich glaube, dass ich über eine extreme, fast pathologische Empathie verfüge und Intuition, mit der Folge, die Regeln zu beherrschen, ohne sie zu kennen. Die Fachkunde ist eine Sache. Sie müssen sich aber in einer Klinik bewegen können. Sie müssen in Mimik, Gestik, in Benehmen müssen sie sich sozusagen anverwandeln, dem Milieu. Und das habe ich sehr schnell hingekriegt.
Solche dreisten und erfolgreichen Hochstapler gibt es immer wieder, aber das Ganze ist sicher kein Massenphänomen. Deutlich häufiger ist das sogenannte Hochstapler-Syndrom. Diese Menschen ticken eben nicht wie echte Hochstapler, sondern genau andersrum. Sie stapeln zu tief. Sie haben große Selbstzweifel an ihren Fähigkeiten. Sie glauben, dass ihre Erfolge eher durch Glück und Zufall zustande gekommen sind, als durch ihre eigene Leistung. Manche halten sich deshalb sogar selbst für richtige Hochstapler und haben Angst, alles könnte irgendwann auffliegen.
Also ich bin Medina, ich bin 32 Jahre alt, komme aus dem schönen Lübeck.
Und sie sagt selbst, sie hat es, dieses Hochstapler-Syndrom.
Es ist so dieses Gefühl, dass man selber, obwohl man Fähigkeiten hat und eigentlich weiß ich auch, dass ich Fähigkeiten habe, trotzdem habe ich ganz häufig das Gefühl, das irgendwie nicht verdient zu haben, meinen Erfolg, oder mir das irgendwie erschlichen zu haben oder dass andere irgendwie mehr von mir halten, als ich wirklich bin.
Melina Roja arbeitet als Podcasterin und Autorin, aber trotz ihres Erfolges kommen ihr immer wieder Selbstzweifel.
Zum Beispiel habe ich das hin und wieder, ich habe 2 Bücher geschrieben und jedes Mal denke ich dann so, oh, wie kann das sein, dass Menschen möchten, dass ich ein Buch schreibe? Ich habe zum Beispiel die Anfragen vom Verlag direkt bekommen, also ich bin nicht selbst auf Verlage herangetreten und dann denke ich so, wie kann das sein, dass die möchten, dass ich ein Buch schreibe? Ich bin doch gar nicht so toll, warum fragen die nicht 1000 andere Leute, die da viel mehr Ahnung von haben?
Auch einige prominente Schauspielerinnen sagen von sich, dass sie sich manchmal als Betrügerin fühlen, die jederzeit entlarvt werden könnte. Zum Beispiel Emma Watson, Jodie Foster oder Kate Winslet. Inzwischen ist dieses Syndrom ganz gut erforscht, auch wenn Studien zum Thema zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Manche sagen zum Beispiel, mehr Frauen als Männer seien betroffen, andere sehen keine Unterschiede.
Ja, es hat was mit dem Selbstwertgefühl zu tun.
Das ist Monika Hüsken, Psychotherapeutin und Coach. Auch bei ihren Klienten hat sie immer mal wieder mit dem Hochstapler-Syndrom zu tun, sagt sie. Die Ursachen sieht Monika Hüsken, genau wie andere Fachleute auf diesem Gebiet, schon in der Kindheit.
Zum Beispiel, wenn ein Kind immer besonders für gute schulische Leistungen gelobt wird. Dann denkt man ja auch, das ist ja schön von den Eltern. Das stärkt das Kind, aber tatsächlich kann die gegenteilige Botschaft ankommen, nämlich ich bin nur dann wertvoll oder ich bin nur dann liebenswert, wenn ich diese besonderen schulischen Leistungen bringe. Auf Dauer macht das was mit der Selbstannahme, eben dass ich über die Leistung mich definiere.
Auch der ständige Vergleich mit anderen kann die Selbstzweifel stärken. Es gibt aber auch Hilfe, Möglichkeiten, um das ständige Schlechtreden der eigenen Leistung zu vermeiden. Monika Hüsken macht das unter anderem,
indem ich mit den Klienten kläre, was sind denn die Selbstannahmen, die dahinter stecken? Woher kommen diese Selbstannahmen? Das ist immer ganz wichtig für die Klienten, das zu verstehen. Woher kommen denn meine Zweifel?
Autorin Melina Roja hat inzwischen einen Weg gefunden, um mit ihren Selbstzweifeln umzugehen. Der erste Schritt, sagt sie, das Problem akzeptieren und dann daraus konkrete Handlungen ableiten.
Also was mir persönlich sehr hilft, ist, dass ich meine Social-Media-Zeiten sehr einschränke. Wenn ich merke, ich vergleiche mich zu stark mit anderen Leuten, gerade Instagram ist da so eine Falle für mich. Wenn ich das merke, dann gehe ich offline.
Statt online was zu posten, schreibt Melina dann lieber in ihr Journal, wie sie es nennt, eine Art Tagebuch, um sich klarzumachen, nein, ich bin keine Hochstaplerin, ich kann was.
Da schreibe ich mir zum Beispiel auch so meine Tageserfolge rein, was heute gut war. Und wenn ich da dann wieder reingucke am nächsten Tag, dann schaue ich mir auch an, was ich in den vergangenen Tagen mir notiert habe und dass ich dann auch stolz auf meine eigenen kleinen Leistungen sein kann. Das muss gar nichts Großes sein, aber dass man so einen Realitätsabgleich immer wieder bekommt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ampeln sind eine gute Erfindung. Bei Rot stehen bleiben, bei Grün fahren. Im Verkehr ganz sinnvoll, ne? Aber braucht man Ampeln für Lebensmittel? Ja, so sieht es das Bundeskabinett. Das hat nämlich Ja gesagt zum sogenannten Nutri-Score. Das ist eine Ampel für Lebensmittel. Also Grün, gutes Ding, gerne essen. Rot, nicht optimal für unsere Gesundheit.
Es geht am Ende darum, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher mehr Orientierung beim Einkauf haben, dass die gesunde Wahl zur einfacheren Wahl wird, ohne dass man viel, viel Zeit mit einer Nährwerttabelle auf der Rückseite verbringen muss.
Das ist Julia Klöckner, Landwirtschaftsministerin, die verantwortet diesen Nutri-Score. Und das Ganze ist eine freiwillige Geschichte. Bedeutet, die Lebensmittelhersteller werden nicht verpflichtet, ihre Produkte zu verampeln. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich heute mit diesem Thema beschäftigt. Verena, will die Bundesregierung die Industrie da nicht richtig in die Pflicht nehmen oder was ist der Hintergrund?
Also nach Angaben von Julia Klöckner ist es gar nicht möglich, eine verpflichtende Kennzeichnung der Lebensmittel durchzusetzen, weil das über EU-Recht geregelt werden muss. Tatsächlich ist das Label auch in den Ländern, in denen es schon länger eingeführt wurde, wie Frankreich, Belgien und Spanien, auch freiwillig. Da ist es aber schon ziemlich verbreitet. Trotzdem fordern Verbraucherschutzverbände und auch Ärzteorganisationen, dass diese Nutri-Score-Kennzeichnung tatsächlich verpflichtend wird für alle Lebensmittelhersteller. Und Julia Klöckner hat jetzt auch gesagt, sie wolle sich dafür auf EU-Ebene einsetzen.
Es gibt im Supermarkt ja schon einige Produkte, die diese Nutri-Score-Ampel haben, also weiß ich nicht, Hafermilchdrinks, Joghurt, sowas eben. Wenn das Ganze weiter freiwillig bleibt, was wird denn dann jetzt anders?
Also es wird demnächst eine Verordnung dazu geben, die die Kennzeichnung mit dem Nutri-Score offiziell regelt, die auch von Brüssel und vom Bundesrat dann abgesegnet worden ist. Deshalb dauert das wahrscheinlich bis November, bis das Ganze richtig offiziell ist. Und viele Lebensmittelhersteller haben jetzt im Vorfeld auch immer gesagt, sie wollen nicht irgendwie vorpreschen, solange es keine klare Regelung gibt und sie keine Rechtssicherheit haben. Und wenn das aber eben alles dann in trockenen Tüchern ist, dann werden also vielleicht noch ein paar nachziehen und den Nutri-Score auf ihre Produkte packen.
Dann lass uns bitte nochmal auf diesen Nutri-Score gucken. Da gibt es diese 5 Kategorien, also A bis E. Die sagen jetzt was genau aus über die Qualität des Produkts?
Also diese Farbampel-Buchstabenkombination, dunkelgrünes A ist sehr gut, rotes E ist eben nicht gut. Dazwischen die Abstufungen über hellgrün, gelb, orange, die ergeben sich, indem man guckt, zum Beispiel wie viel Energie ist in dem Lebensmittel drin, also wie viel Zucker, wie viel Fett steckt da drin, wie viel Kalorien. Wenig davon ist in Produkten mit A zu finden, sehr viel in Produkten mit einem E. Und außerdem werden Positivpunkte vergeben bei der Berechnung des Nutri-Scores, die ein Produkt in die grüne Richtung auf der Skala schieben, zum Beispiel wenn Ballaststoffe enthalten sind, Gemüse, Obst oder auch Nüsse und Proteine. Und Negativpunkte gibt es dann zum Beispiel für viel Salz und gesättigte Fettsäuren.
Und das funktioniert? Also gibt es ja Untersuchungen, dass die Menschen sich daran wirklich orientieren?
Ja, also Studien zeigen, dass das Nutri-Score-Prinzip sehr gut verstanden wird, also besser als andere Kennzeichnungssysteme. Und es gibt auch Hinweise aus einer französischen Untersuchung, dass das Nutri-Score-System Menschen tatsächlich dazu bringt, eher gesündere Lebensmittel einzukaufen. Wobei eine andere Studie, die das untersucht hat, keinen Unterschied gefunden hat zu den nicht gelabelten Produkten. Das Max-Rubner-Institut, das Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, das hält in seinem Bericht zu verschiedenen Kennzeichnungsmöglichkeiten den Nutri-Score schon für ein sehr gutes Label, sagt aber auch ganz klar, dass all diese Nährwertkennzeichnungsmodelle keine Orientierung bieten für eine ausgewogene Ernährung. Zitat, sie können lediglich den Vergleich von Produkten derselben Produktgruppe und somit die Wahl des ernährungsphysiologisch günstigeren Produkts erleichtern.
Aber wie passt das denn jetzt dazu, dass es immer heißt, mit dem Nutri-Score ließe sich dieses Problem Übergewicht bekämpfen? Verstehe ich noch nicht.
Das ist wirklich eine gute Frage. Natürlich ist es sicher sinnvoll, mit dieser sehr schnell zu verstehenden Einteilung eine Idee zu kriegen, ne? Ob in einem Fertigprodukt irgendwie jetzt wirklich super viel Zucker versteckt ist oder Fett oder eben nicht. Allerdings ist es ja auch so, dass die Entstehung von Übergewicht von sehr vielen Faktoren bestimmt wird. Und so ein Nutri-Score, der setzt vor allem auf den Verstand. Also ich sehe da, steht es A oder B oder C und achte nicht darauf, ob ich das jetzt total geil und lecker finde. Deshalb kritisiert die Ernährungswissenschaftlerin Eva-Maria Endres vom Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur in Deutschlandfunk Kultur auch so.
Also grundsätzlich haben wir halt die Erfahrung in der Ernährungswissenschaft gemacht, dass solche Maßnahmen, also kognitive Maßnahmen, eher Bevölkerungsgruppen erreichen, die sich sowieso schon sehr stark mit ihrer Ernährung auseinandersetzen. Und die Bevölkerungsgruppen, die es eigentlich erreichen müsste, fühlen sich von solchen Maßnahmen oft nicht angesprochen.
Also vor allem Menschen, die mit Übergewicht zu tun haben, mehrgewichtig sind.
Genau, in so eine Richtung geht das. Und wenn man jetzt aber nochmal auf das Thema guckt, also Medizinerinnen und Mediziner, die sich mit dem Thema Übergewicht und Fettleibigkeit befassen, den Gründen dafür, die sagen auch, dass das Problem vor allem die Allgegenwärtigkeit und ständige Verfügbarkeit von energiereichem Essen ist und dass wir Menschen da mit reiner Willenskraft eigentlich so gut wie gar nicht gegen ankommen. Insofern braucht es da durchaus noch ein paar mehr Maßnahmen als nur so eine Kennzeichnung auf der Verpackung.
Heute hat das Bundeskabinett eine Verordnung zum Nutri-Score auf den Weg gebracht. Was dahinter steckt, warum das Ganze auf Freiwilligkeit basiert, das hat euch unsere Nova-Reporterin Verena von Keitz erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist der 19. August. Vor einem halben Jahr war der 19. Februar, der Tag, an dem ein Attentäter in Hanau 9 Menschen erschossen hat auf offener Straße und in einer Shisha-Bar. Das war eine rassistisch motivierte Tat, denn der Mann hat gezielt Menschen umgebracht, die ausländische Wurzeln hatten. Ein halbes Jahr nach Hanau wollen wir im Update darüber sprechen, was dieser Anschlag ausgelöst hat in der Stadt, was seitdem passiert ist und was noch passieren muss. Und das mache ich zusammen mit Seda Adal von der Initiative 19. Februar Hanau. Die setzt sich dafür ein, diese Initiative, dass die Namen der Opfer nicht vergessen werden und dass es nicht bei folgenloser Betroffenheit bleibt, so steht es auf der Homepage. Seda, was ist deine Motivation, bei dieser Initiative mitzumachen?
Ja, also ich bin in Hanau geboren und aufgewachsen, bin zwar vor 10 Jahren weggezogen, aber meine Familie lebt noch hier, meine 2-jährige Nichte wächst hier auf und irgendwie ist auch jeder in Hanau und auch ich persönlich war über verschiedenste Ecken irgendwie verbunden mit den 9 Opfern, die am 19. Februar verstorben sind. Und da ich auch viele Mitglieder der Initiative vorher schon kannte und mit ihnen befreundet war, war das für mich selbstverständlich, dass ich da die Initiative mitbegründen werde und auch dranbleibe.
Was ist denn dein Eindruck? Hat dieser Anschlag etwas verändert in Hanau? Zum Beispiel, wie über rassistische Gewalt gesprochen wird oder wie man auch miteinander umgeht?
Ja, auf alle Fälle. Also wir haben ja am Heumarkt, am ersten Tatort, haben wir unseren Laden eröffnet, an dem wir jeden Tag zusammenkommen. Und gerade bei Jugendlichen ist es so, dass nach dem Anschlag sehr viele Leute sich auch zum ersten Mal geöffnet haben oder auch sehr viele Probleme erst erkannt haben und sich da miteinander austauschen. Nach dem 19. Februar bis heute ist ja auch das Problem der Polizeigewalt noch mal viel größer geworden oder wird einfach nur mehr dokumentiert und mehr ins öffentliche Netz gestellt. Aber gerade bei Jugendlichen kriegen wir schon mit, dass da sehr großer Bedarf nach Austausch und nach Empowerment auch besteht. Und da sind wir auch mit ihnen ständig im Dialog und klären sie darüber auf, was ihre Rechte sind, was sie machen können und wie sie sich davor auch schützen können.
Wenn du sagst, die Menschen, die dann eben da in euren Laden kommen, also da, wo ihr mit eurer Initiative seid, dass die sich geöffnet haben, was genau meinst du damit?
Ja, also viele haben das Problem vielleicht nicht so wirklich auf sich bezogen, da Hanau schon eine sehr migrantisch geprägte Stadt ist und wir uns hier eigentlich alle immer sehr sicher gefühlt haben und es eigentlich sehr selten vorkam, dass man auf offener Straße bedroht oder auch beleidigt wird oder sich generell in unserer Heimatstadt überhaupt bedroht oder ausgegrenzt fühlt. Aber nach dem 19. Februar hat man eben alles nochmal ein bisschen anders reflektiert und es kamen sehr viele Geschichten hoch bei den Jugendlichen, auch in der Schule. Und sie haben gemerkt, dass irgendwie sie dann doch anders behandelt werden, wie zum Beispiel ihre Mitschüler, die keinen Migrationshintergrund haben. Und das sind alles Dinge, die natürlich jetzt nach dem Anschlag bei sehr vielen Menschen, nicht nur bei den Jugendlichen, auch bei vielen Erwachsenen und auch bei vielen Eltern jetzt nochmal irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise aufgerollt wird, emotional.
Du hast ja gerade schon gesagt, das Thema Rassismus hat ja eben in den letzten Monaten auch nochmal einen anderen Stellenwert bekommen hier bei uns in Deutschland. Es wird mehr darüber diskutiert und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, die Ermordung von George Floyd in den USA, die Black Lives Matter Demos. Das ist mehr ins Bewusstsein gedrungen, hat man den Eindruck bei vielen Menschen. Hast du denn das Gefühl, da hat sich etwas verändert?
Nicht wirklich. Das ist ja auch der Grund, weshalb wir am 22. jetzt am Samstag zur Demonstration aufrufen. Also nicht nur, weil es jetzt 6 Monate her sind, sondern weil wir bis heute noch absolut keine Antworten bekommen haben auf all die Fragen, die die Angehörigen haben, die sie alle klar und deutlich formuliert haben. Es gibt immer noch keine Ermittlungsergebnisse, es gibt keine Aufklärung der Tat. Die Leute, die es versäumt haben, zu überprüfen, ob dieser Mann Waffen besitzt oder nicht, der ja auch sein Bekennervideo auf YouTube hochgeladen hatte, 2 Wochen vorher und mehrere Strafanzeigen ans BKA gestellt hatte mit seinem Pamphlet, das er da verfasst hat. Also all diese Lücken und all diese Fehler, die gemacht wurden, müssen die Angehörigen, da sind die selbst am Ermitteln und selbst am Recherchieren und müssen sich diese Fragen leider alle selbst beantworten. Und von den Behörden her kam bisher eigentlich noch keine Stellungnahme und deshalb haben wir ja auch ganz klare Forderungen.
Genau, auf die würde ich gerne nochmal eingehen. Also eure Initiative fordert, dass dieser Anschlag eben auch politische Konsequenzen haben sollte. Was muss denn eurer Meinung nach passieren oder was müssten diese Konsequenzen sein?
Zum einen fordern wir natürlich, dass diejenigen Menschen, die in den Behörden sitzen und die diese Macht haben, Waffenscheine auszustellen, dass die natürlich ein bisschen genauer hingucken, wer da eben Waffenscheine bekommt und wer im Schützenverein ist. Auch, dass man, wenn man im Schützenverein Mitglied ist, dass man seine Waffen und seine Munition nicht mit nach Hause nehmen darf. Zum Beispiel, er hatte ja auch ein Auto und seine Kellerwohnung voller Munition gelagert. Dann des Weiteren, dass die Behörden ein bisschen besser miteinander kommunizieren, weil wenn das BKA mehrere Strafanzeigen von diesem Mann bekommt, dass man vielleicht mal irgendwie schaut, okay, ist dieser Mensch gefährlich? Ist er im Besitz von Waffen?
Das ist leider auch nicht passiert. Das BKA hat keinerlei Kommunikation mit der Waffenbehörde hier im Main-Kinzig-Kreis gehabt. Das sind eben alles Fehler, und die man hätte vermeiden können. Und es wäre vielleicht nicht zum 19. Februar und zu diesem Anschlag gekommen, wenn einige Leute einfach ihre Arbeit ein bisschen besser gemacht hätten.
Ein halbes Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau haben wir mit Seda Adal von der Initiative 19. Februar Hanau darüber gesprochen, was seitdem in Hanau passiert ist und was noch passieren muss. Danke fürs Gespräch, Seda.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor 10 Tagen wurde in Belarus ein neuer Präsident gewählt. Gewinner war, zumindest nach offiziellen Angaben, der bisherige Präsident Alexander Lukaschenko, der das Land ja schon seit 26 Jahren regiert. Die Opposition und viele Regierungen anderer Länder glauben allerdings, dass bei dieser Wahl betrogen worden ist. Und deshalb hat sich die EU eingeschaltet. Per Videoschalter haben sich heute die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der EU-Mitgliedstaaten zu einem Sondergipfel getroffen. Kerstin Ruskowski aus unseren Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten. Was ist denn dabei rausgekommen?
Eine deutliche gemeinsame Positionierung. Die EU-Staaten erkennen das Wahlergebnis vom 9. August nicht an und haben erklärt, dass sie an der Seite der Opposition stehen. Die Videoschalte hat so ungefähr 3 Stunden gedauert, und danach sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass die Abstimmung weder fair noch frei gewesen sei.
Und was heißt das jetzt? Also heißt das Neuwahlen oder wie? Ist es.
Das ist noch nicht so richtig klar, und da will sich die EU auch nicht einmischen. Merkel sagte, es könnte höchstens eine Art Vermittlung durch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa geben. Aber sie und ihre Kolleginnen und Kollegen sind dafür, dass das in Belarus geklärt wird, und zwar ohne Einmischung von außen, auch nicht von Russland.
Wir setzen uns ein für einen nationalen Dialog, wie er ja auch von der Opposition in Belarus vorgeschlagen wird, und das muss ein inklusiver Dialog sein, an dem auch alle beteiligt sein können.
Ja, diesen nationalen Dialog hat die bei der Wahl unterlegene Kandidatin der Opposition, Svetlana Tichanowskaja, angestoßen. Sie hat die Gründung eines nationalen Koordinierungsrats auf den Weg gebracht. Der soll die friedliche Machtübergabe begleiten, damit es Neuwahlen geben kann, die dann international beobachtet werden.
Aber Alexander Lukaschenko will die Macht ja gar nicht abgeben, oder?
Nee, genau, natürlich nicht. Aus seiner Sicht hat er die Wahl ja mit 80% der Stimmen gewonnen.
Wir beurteilen das eindeutig als Versuch eines Staatsstreichs mit allen Folgen, die sich daraus ergeben. Ich will diejenigen warnen, die sich an diesem Rat beteiligen. Wir werden angemessene Maßnahmen ergreifen, wie sie in der Verfassung und den Gesetzen vorgesehen sind. Wir verfügen über genug Maßnahmen, um einige heiße Köpfe abzukühlen.
Also Lukaschenko ist ganz klar gegen diesen nationalen Koordinierungsrat.
Das klingt ja sogar schon nach einer Drohung, so wie ihr das formuliert.
Könnte man so interpretieren, und Lukaschenko wendet ja auch schon Maßnahmen an, also zum Beispiel gegen die Menschen, die seit der umstrittenen Wahl jeden Tag auf die Straßen gehen und protestieren. Dabei gibt es immer wieder Zusammenstöße mit der Polizei, hunderte Menschen sind verletzt worden, 3 sind gestorben, einige sitzen im Gefängnis, und da haben die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der EU auch ganz klar gefordert, dass die Gewalt gegen die demonstrierenden Menschen in Belarus aufhören und gefangen genommene Demonstrantinnen und Demonstranten freigelassen werden sollen.
Ist natürlich die Frage an der Stelle, ob so Forderungen da reichen, ne?
Ja, also Merkel hat sich wohl auch um ein persönliches Gespräch mit Lukaschenko bemüht. Das hat der aber nach ihren Angaben abgelehnt. Neben diesen Forderungen sind aber auch Sanktionen geplant gegen Personen, die für den Betrug bei der Präsidentschaftswahl und die Gewalt gegen Demonstrierende verantwortlich sind. Ob sich die dann auch gegen Lukaschenko selbst richten werden, ist noch nicht klar. Wirtschaftssanktionen gegen das ganze Land soll es aber nicht geben, weil die ja am Ende die Bevölkerung treffen würden.
In Belarus wird immer noch demonstriert wegen der umstrittenen Präsidentschaftswahl vor 10 Tagen. Die EU hat sich jetzt positioniert. Die Mitgliedstaaten erkennen den Sieg von Alexander Lukaschenko nicht an. Kerstin Ruskowski aus unserer Nachrichtenredaktion hatte die aktuellen Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gute und pragmatische Ideen sind gefragt, um gemeinsam durch die Krise zu kommen. So hat's der Arbeitsminister Hubertus Heil gesagt, und damit meint er eine 4-Tage-Woche, also eine Woche, in der weniger gearbeitet wird als 40 Stunden. Über diese Idee wird ja gerade wieder lauter nachgedacht, denn die Corona-Krise trifft eben auch den Arbeitsmarkt. Das heißt, es geht hier um Jobs. Katja Kipping, die Chefin der Linken, die sieht Corona ja als Chance, um Arbeitszeit zu reduzieren. Das hat sie schon vor einiger Zeit gesagt, weil das grob formuliert die Menschen zufriedener macht, sagt sie. Im Update wollen wir uns nochmal angucken, ob das stimmt. Und das machen wir zusammen mit Thomas Rigotti, der ist Arbeitspsychologe von der Uni Mainz. Herr Rigotti, die Vier-Tage-Woche, das klingt ja erstmal gut. Und Katja Kipping hat gesagt, dass Beschäftigte mit dieser Arbeitszeit glücklicher sind, gesünder und auch produktiver. Stimmt das?
Die Vier-Tage-Woche oder eine reduzierte Wochenarbeitszeit als Norm ist kein ganz neuer Gedanke. Mhm. Zum Beispiel schon Anfang der 70er Jahre gab es eine größere Welle in Amerika, wo auch einige Studien entstanden sind. Und wenn man da mal reinblickt, ist es schon so, dass sowohl in der Schule als auch in Betrieben die Schüler und Beschäftigten zunächst mal zufriedener sind und auch eine stärkere Bindung zum Unternehmen haben und auch die Produktivität nicht nachlässt. Aber wie bei vielen Dingen kommt es darauf an, wie es umgesetzt wird und ob mit der Vier-Tage-Woche tatsächlich eine Stundenreduktion verbunden ist oder ob dann am freien fünften Tag zum Beispiel die unbezahlten Überstunden gemacht werden, um die Arbeitsbelastung zu schaffen.
Es kommt also darauf an, wie viel Arbeitszeit man in diese Vier-Tage-Woche reinpackt. Also Katja Kipping geht ja dann eher von 30 Stunden pro Woche aus. Das wäre dann tatsächlich sinnvoll?
Das wäre in Bezug zumindest auf die psychische Belastung durchaus sinnvoll. Wir sehen schon einen mehr oder weniger linearen Zusammenhang mit der Anzahl der Stunden, die gearbeitet wird und, ich sag mal ganz einfach, dem Stress, den Leute erleben. Und eine Reduktion kann dabei natürlich helfen, Freizeit und Arbeit auch in besseren Ausgleich zu bringen. Und ein freier Tag schafft natürlich Freiheiten, um Hobbys nachzugehen oder auch eben um private Verpflichtungen auch besser zu erfüllen. Aber ob das in allen Betrieben und unter allen Umständen auch wirklich so gelebt und umgesetzt wird, das ist natürlich die Frage dabei.
Okay, das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, man müsste dann gucken, individuell, je nach Arbeitsort, Arbeitsplatz, ist es tatsächlich praktikabel?
Ist es praktikabel für den Einzelnen? Es muss ja auch sozusagen zu den individuellen Bedürfnissen ein Stück weit passen. Die Frage auch der Verteilung der Arbeitszeiten über die Woche. Man muss sich jetzt, glaube ich, nicht auf die 4 Tage festlegen, sondern wenn es eine reduzierte Arbeitszeit ist, kann man die vielleicht auf 5 Tage auch strecken, wenn einem das besser passt in den Ablauf und natürlich auch für den Ablauf im Unternehmen besser passt. Und man muss auf Fairness-Aspekte natürlich achten, wenn es nur einen Teilbereich in einer bestimmten Branche oder gar in einem Unternehmen dann trifft, vielleicht bei vollem Lohnausgleich reduziert zu arbeiten, während die anderen, sag mal, weiterhin 5 Tage, 40 Stunden die Woche malochen, dann wird das natürlich Probleme bringen.
Dann sorgt das für so ein Gefühl von Ungerechtigkeit vielleicht.
Ja.
Das heißt, 40 Stunden in eine 4-Tage-Woche packen ist aber dann auch Quatsch, ne? Bringt nichts.
Also wir wissen, dass die tägliche Erholung ganz wichtig ist. Nicht nur sozusagen am Wochenende, sondern der Jahresurlaub, sondern wirklich Erholung tagtäglich auch zu finden. Und das wird natürlich erschwert, wenn man dann 10 oder mehr Stunden tatsächlich mit Arbeit verbringt und auch die Leistungsfähigkeit wird dadurch nicht erhöht. Also besser ist es natürlich verteilter. Man kann sich das mit einer Sportmetapher auch vorstellen. Jeden Tag ein paar Kilometer zu laufen oder Fahrrad zu fahren ist besser als einmal die Woche ein Marathon aus Gesundheitsaspekten heraus.
Herr Rigotti, danke.
Gerne.
Die 4-Tage-Woche, generell eine gute Idee, aber es kommt eben darauf an, wie die gestaltet werden kann, sagt Arbeitspsychologe Thomas Rigotti.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.